Und ich möchte gleich mit dem Cover des Buchs beginnen, das ja auch indirekt Verwendung gefunden hat für die Plakate zu dieser Veranstaltung. Also für das Cover meines Buchs habe ich einen Ausschnitt gewählt, einen Ausschnitt vom berühmten Titelkupfer der Erstausgabe des Hobbeschen Leviathans, dieses berühmten Werks der politischen Theorie. Und man sieht da den Souverän, wie er als ein Koloss sich über Landschaft und Städte erhebt, in der rechten Hand ein Schwert. Und wenn man jetzt etwas flüchtig hinblickt, dann könnte man glauben, es handelt sich hier um den Souverän, der die ganze Welt beherrscht, also um den Weltsouverän, so wie er hier dargestellt ist, der Beherrscher der ganzen Welt. Sonst wäre doch mindestens ein zweiter Koloss zu sehen, der sich ebenso über Landschaft und Städte erhebt. Und man muss schon genauer hinsehen, um das Bild zu deuten, richtig zu deuten. Einerseits, um zu erkennen, dass sein Körper, wie er hier abgebildet ist, aus vielen kleinen Individuen besteht, die ungefähr gleich groß sind. Auf den ersten Blick glaubt man, es ist ein Panzer oder ein Kettenhemd, und wenn man genauer hinsieht, besteht der Körper aus kleinen Menschen, aus einer Masse von Menschen. Man muss schon genauer hinsehen, damit man andererseits aber auch die Perspektive versteht, in der dieser Riese abgebildet wird. Nämlich keineswegs vom Erdboden aus wird er betrachtet, vom Territorium, das er beherrscht. Nicht von dort nimmt ihn der Betrachter des Bildes wahr, sondern er steht auf Augenhöhe mit ihm. Er blickt ihm wirklich in die Augen. Also man blickt ihm in die Augen, wenn man sich dieses Bild ansieht. Man blickt also auf ihn, als wäre man selber ein anderer Souverän, als würde man ihn aus der Perspektive eines ihm gegenübergestellten anderen Souveräns betrachten. Als wäre man also Teil eines anderen sterblichen Gottes oder eines künstlichen Tiers oder eines biblischen Ungeheuers, Leviathan oder wie immer Hobbes den Staat apostrophiert. Er hat ja dafür die verschiedensten, zum Teil auch schockierendsten Bezeichnungen. Künstliches Tier, sterblicher Gott, biblisches Ungeheuer. Auge in Auge stehen sich also die Staaten gegenüber. Und dadurch erst wachsen sie zu ihrer Größe heran, daraus erst resultiert ihre Gewalt über Stadt und Land. Und das kann man dann bei Hobbes Kapitel für Kapitel nachlesen. An einer Stelle des Leviathan heißt es sogar, die Staaten stehen sich wie Gladiatoren gegenüber. Zitiere: Persons of sovereign authority, because of their independency, are in the state and posture of gladiators, having their weapons pointing and their eyes fixed on one another. Nur dass, wenn man diese Metapher vom Gladiatorenkampf wortwörtlich nimmt, muss man feststellen, dass auf dem Platz des Imperators, der beim römischen Gladiatorenkampf den Daumen nach oben oder unten richten mochte, niemand zu sehen ist, in der politischen Theorie von Hobbes jedenfalls. Dieser Platz wird vom Deus absconditus besetzt gehalten, also von einem der Welt abgewandten, nicht erkennbaren Gott. Auf diesen Platz aber erhebt nun der von mir so genannte Wahn vom Weltsouverän Anspruch, um alle diese Gladiatorenkämpfe zu beenden. Die Gestalt dieses Wahns präsentiert sich gewöhnlich nicht mit Zepter und Schwert, sondern mit Aktenkoffer und Füllfeder und gekleidet nach den Konventionen des Völkerrechts. so korrekt und vertrauenswürdig, so sehr erpicht auf Versöhnung und ewigen Frieden, stellt sich der Wahn bei den Sitzungen der internationalen Gemeinschaft zur Schau, dass man den Eindruck gewinnt, die Gladiatoren könnten also ihre Waffen fallen lassen, um sich für immer an den Verhandlungstisch zu setzen, wo sie, wie unterschiedlich stark sie auch seien, als Gleiche behandelt würden und dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments folgen. Dem irrationalen Überlebenskampf der Gladiatoren abschwörend, gefällt sich der Wahn demnach als Inbegriff der Vernunft, denn er stützt sich ja auf das Recht. So als ob die Staaten in der internationalen Gemeinschaft wie die Bürger innerhalb des Staats sich dem Gesetz unterwerfen oder längerfristig sich überhaupt auflösen zugunsten eines einzigen Staats, der dann endlich erfolgreich das friedliche Zusammenleben ermöglichte und die Marktwirtschaft fördert. Vor dem Hintergrund dieses, wie ich meine, alles und nichts darstellenden Gespenstes, dem niemand mehr in die Augen sehen kann, erweist sich das Ungeheuer Leviathan, wie es Hobbes präsentiert, indem er die Voraussetzungen jenes Zusammenlebens und jener Wirtschaft anspricht, Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das ist ja am bekanntesten von Hobbes politischer Theorie, dieses Diktum, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, so stellt sich bei Hobbes die Marktwirtschaft dar. Erweist sich also das Ungeheuer Leviathan noch immer als aktuellster Versuch der Aufklärung. Denn nichts hat sich daran geändert, dass internationales Recht nur ein Recht ist, das gelten soll, aber nicht wirklich gilt, nicht gilt wie das Recht, das der einzelne Souverän auf seinem begrenzten Territorium garantieren kann. So hat dieses Recht zwischen den Staaten, dieses sein sollende Recht zwischen den Staaten, die Bedeutung von Konventionen im eigentlichen Wortsinn, man spricht ja auch im Bereich des internationalen Rechts tatsächlich von Konventionen, und das wäre durchaus wortwörtlich zu verstehen. Dieses Recht beruht auf Absprachen und Bündnissen, die von keiner übergeordneten Macht gedeckt werden. Und das ist aber der Inhalt des Begriffs souverän, wie ihn Baudin noch vor Hobbes übrigens geprägt hat, eben die Überordnung kommt ja im Wort, im Begriff selber zum Ausdruck. Im internationalen Recht gibt es aber keine übergeordnete Macht, keine souveräne Macht, die dieses Recht dann auch durchsetzen kann. Wer nun aber vortäuscht oder selber glaubt, dass das Völkerrecht jemals ein geltendes, also durch einen Souverän garantiertes Recht sein könnte, wendet sich gewollt oder ungewollt auch noch gegen das Minimum an Freiheit, das vom wirklich geltenden Recht Kraft wirklicher Souveränität auf einem bestimmten Territorium eingeräumt werden kann, freilich nicht eingeräumt werden muss. In allen Konsequenzen zu begreifen vermag das nämlich nur, wer begriffen hat, dass die Gewalt in der modernen Gesellschaft nicht mehr unmittelbar mit den Formen der Ausbeutung zusammenfällt, und da kommt in meinem Buch dann Karl Marx ins Spiel, dass die Gewalt in der modernen Gesellschaft nicht mehr unmittelbar mit den Formen der Ausbeutung zusammenfällt, denn diese Formen sind das Kapitalverhältnis, sondern vermittelt ist durchs Verhältnis der Staaten zueinander. Und eben auf diesem Vermitteltsein beruhen bis heute alle Möglichkeiten der Emanzipation. Dass es genau deshalb einen Weltsouverän im Sinne eines alle Menschen und Länder, Ausbeuter und Ausgebeutete umfassenden Staats gar nicht geben kann, nur die barbarischen und terroristischen Unternehmungen, die in seinem Namen gefördert oder pardoniert werden, um den Zerfall der Staaten in der Krise der Gesellschaft selber noch voranzutreiben und die Möglichkeiten der Emanzipation zurückzunehmen. Der Wahn vom Weltsouverän zerstört den Souverän und ist zugleich das Gegenteil einer Befreiung vom Staat, das Gegenteil einer versöhnten Vielfalt, die allein ein menschenwürdiger Zustand wäre, um Adorno zu zitieren, der freien Assoziation der Individuen zur staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft, um Marx zu zitieren, kein Leviathan wie in Hobbes favorisiert und sei er völlig demokratisiert, wird je diese versöhnte Vielfalt und freie Assoziation, von der Marx und Adorno sprechen, bieten können. Aber wer diesem Leviathan mit Hobbes in die Augen sieht, wird immerhin in aller Bestimmtheit durchschauen, was erst nach Hobbes virulent wurde, dass die Gesellschaft, die auseinanderbricht in diffuse, barbarische Vielheit, um noch einmal Adorno zu zitieren, dass diese Gesellschaft, die auseinanderbricht, den Weltsouverän sich konsequent nur vormachen kann, wenn sie einen gemeinsamen Feind halluziniert, der bereits heimlich die Welt beherrsche. Und so gesehen entpuppt sich der Weltsouverän zuletzt als der positive, unter Anführungszeichen positive Ausdruck des schlimmsten antikapitalistischen Wahns, nämlich des Wahns von der Weltverschwörung des Judentums. Das sind Bemerkungen, Ausführungen aus meinem Vorwort, um nicht nur das Cover zu erklären, sondern auch die Fragestellung des Buchs bündig zu formulieren. Nun, für diese Veranstaltung, ich habe es schon erwähnt, wurde auch auf Hobbes Titel Kupfer zurückgegriffen. Hier aber hat man dem Souverän, der sich da in dem Fall sogar über die Weltkugel erhebt, hier hat man dem Souverän das Gesicht von Obama einmontiert. Und tatsächlich entsprang ja das internationale Image Obamas dem tiefsitzenden Wunsch, die Souveränität des verhassten Hegemons USA einzutauschen gegen einen Souverän, der überall auf der Welt die Dinge gleichermaßen zum Guten zu wenden und die Staaten miteinander zu versöhnen imstande sei. Also Obama wurde, wenn man sich so den Wahlkampf ansieht und die Reden, die er dann bereits als Präsident inzwischen gehalten hat, Obama wurde als Weltsouverän immer wieder herbeifantasiert, hat dazu auch selbst einiges beigetragen. Der Wunsch, der da dahinter steckt, lautet etwa, möge doch dieser Präsident von innen her die gewaltsame Politik des Staats, der die anderen Nationen auf der Welt so einseitig dominiert hat, in die friedliche Macht einer gerechten Weltregierung verwandeln, die auch noch für Klimaschutz sorge und selber ganz frei von Atomwaffen sei. Da das aber nicht geschehen wird, und das zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass welche Illusionen hier zergehen werden, da das nicht geschehen wird, insofern das Kapitalverhältnis, das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten voraussetzt, da auch Obama nur der mehr oder weniger gute oder schlechte Präsident der westlichen Hegemonialmacht sein kann, auch wenn er wenig unversucht lässt, der Schlechteste zu werden, folgt die Enttäuschung auf dem Fuß und nährt längerfristig wieder den Hass auf die USA, solange sie souveräner Staat in hegemonialer Position sind, solange sie also diese Position aus ökonomischer Schwäche und durch politisches Appeasement nicht einbüßen. Und dieser Gegensatz zwischen Hegemon auf der einen Seite und Weltsouverän auf der anderen Seite, der zieht sich als Gegensatzpaar durch mein ganzes Buch. Also Hegemon bezeichnet einfach den stärksten Staat, den in einer bestimmten historischen Phase stärkeren Staat, den stärksten Staat oder den stärkeren Staat in einer bestimmten Region oder auch auf die ganze Welt bezogen, den stärksten Staat gegenüber anderen verschieden starken Staaten, nicht verschieden mächtigen Staaten. Das heißt, hier ist kein Verhältnis von Überordnung und Unterordnung zu beobachten, sondern ein Nebeneinander. Und in diesem Nebeneinander behauptet sich dann ein Staat als der Stärkere. Und das war, wie wir alle wissen, das waren die Vereinigten Staaten von Amerika im 20. Jahrhundert, die sich diese hegemoniale Position erobert haben. Während der Weltsouverän, der sich ja eben auch auf die Vereinigten Staaten von Amerika als eine Fantasie beziehen kann, der weltsouverän macht aus dieser hegemonialen Position, wenn er sich denn auf die USA bezieht oder auf einen bestimmten Staat bezieht und nicht auf die UNO bezieht, diese Vorstellung vom weltsouverän macht aus diesem Hegemon eine übergeordnete Macht, die dann natürlich auch für alles verantwortlich sein muss, was auf der Welt geschieht. Und daraus entsteht sozusagen, wenn man die USA als einen Weltsouverän imaginiert, entsteht automatisch natürlich in der Folge die Enttäuschung über diesen Weltsouverän und dass der eben keiner sein kann, sondern nur ein Hegemon, und das erzeugt wiederum den Hass auf die Vereinigten Staaten von Amerika. So wäre dieser Kreislauf vielleicht zu beschreiben. Jedenfalls ganz gleichgültig, ob die USA nun rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgen oder scheinbar als Weltpolizist oder weltsouverän im Namen des internationalen Rechts agieren. Nicht manche denken das ja so, dass die USA nur der Weltpolizist sei und die UNO der Weltsouverän. Egal, gleichgültig, ob sie nun rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgen oder es versäumen, ihre Interessen wahrzunehmen, die falschen Freunde des ewigen Friedens werden die Vereinigten Staaten von Amerika, solange sie Hegemon noch wirklich sind, immer als bloßen Handlanger einer bereits existierenden, aber unsichtbaren negativen Weltmacht betrachten, die selbst nur an einer einzigen Stelle der Welt in Gestalt eines ganz kleinen Staats namhaft gemacht werden kann. Israel verkörpert, wie man weiß, die Weltverschwörung des Judentums. Deshalb gezwungen, seine Souveränität ständig unter Beweis zu stellen, weil sie ja der ganze Hass trifft, legt die Politik dieses Staats immer aufs Neue dar, was das internationale Recht ist, ein virtuelles Recht, Gesetz ohne Polizei und Richter, Konvention, die nur durch das Recht des Stärkeren, des jeweils stärkeren Staats oder Staatenbündnisses durchgesetzt werden kann, und was es darum nicht ist, ein Ersatz für eigene militärische Gewalt. Die Politik Israels demonstriert, dass es keinen Weltsouverän gibt, ja, dass jeder Versuch, ihn zu realisieren, gegen die Juden gerichtet ist, bewusst oder unbewusst, denn er nimmt ihrem Staat die Souveränität, die sie im Ernstfall allein schützt. Das waren ein paar Bemerkungen aus der Einleitung des Buchs, und im Folgenden versuche ich das dann auch an Habermas und dem Internationalen Strafgerichtshof einerseits, an Agamben und der dschihadistischen Bandenherrschaft andererseits darzulegen. Das überspringe ich hier. Ich habe das auch schon bei einer anderen Veranstaltung Teile davon referiert, bei der Veranstaltung im Juni über die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand. Stattdessen möchte ich jetzt etwas weiter ausgreifen und zurück zu, nicht zu Hobbes, nicht mehr so weit zurückzugehen, sondern im Gegenteil zu Immanuel Kant, zu seiner Schrift vom ewigen Frieden und zu seiner Metaphysik der Sitten, weil ja in mancher Hinsicht diese Kantsche Utopie als eine Art Ursprung dieses Wahns vom Weltsouverän aufgefasst werden könnte. Allerdings, und das macht die Auseinandersetzung mit Kant ja so lohnend im Vergleich zur Auseinandersetzung mit Habermas, oder auch mit Hans Kelsen, auf den komme ich noch zu sprechen. Bei Kant treten die Widersprüche noch deutlich zutage, und Kant hat noch etwas von Hobbes verstanden. Er wusste nämlich noch, dass Staaten, ich zitiere, ob zwar innerlich, also nach innen hin, im gesetzlichen Zustande sind, doch äußerlich, sagt er, im Verhältnis gegeneinander, im gesetzlosen Zustande sind. Das ist also seine Zustandsbeschreibung, noch im Geist von Hobbes. Und in diesem Bewusstsein sagt er dann, es soll kein Krieg sein. Ja? Das heißt, er war sich durchaus bewusst, dass er sich im gesetzlosen Zustand, in dem die Staaten zueinander sich befinden, nur um ein bloßes Sollen handeln kann, wenn hier vom Recht gesprochen wird. Er sagt, wir müssten so handeln, als ob der ewige Frieden ein Ding der Möglichkeit sei. Das Gesetz, wie es hier existiert zwischen den Staaten, die Rechte, das internationale Recht, vermag in diesem Verhältnis zwischen den Staaten nur regulatives Prinzip des Handelns zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also, und das ist ja aber auch bei Hobbes zu finden, dass er durchaus jetzt nicht unbedingt in jedem Fall zum Krieg aufruft, damit sich die Staaten in ihrer Existenz versichern können, sondern es ist durchaus wünschenswert, ein friedlicher Zustand, aber dieser Zustand ist eben niemals ein gesicherter Zustand, ein von oben garantierter Zustand. Und hier entspringt dann bei Kant auch die politische Unsicherheit, die die berühmte Schrift über den ewigen Frieden kennzeichnet und viele auch verwirrt hat, wie ich meine. Kant relativiert darin nämlich ganz unerwartet die Hoffnung auf die Weltrepublik, die er ja ausspricht, die das Völkerrecht dann verwirklichen würde, diese Weltrepublik, und den gesetzlosen Zustand zwischen den Staaten beseitigen könnte. Er relativiert diese Utopie, spricht auch von einem frommen Wunsch in anderem Zusammenhang, indem er sich nun doch auf die Konzeption eines bloßen Völkerbundes zurückzieht. Ich zitiere, für Staaten kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustand herauszukommen, als dass sie ihre wilde, gesetzlose Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einem Völkerstaat, der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden. Da sie dieses aber nach ihrer Idee von Völkerrecht durchaus nicht wollen, da merkt man schon, er betrachtet die Staaten ein wenig wie Individuen. Da sie das durchaus nicht wollen, so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden Bundes den Strom der feindseligen Neigungen aufhalten. Zitat Ende. Ja. Und wie ich schon angedeutet habe im Zitat, den Staaten und den Völkern werden Neigungen und ein bestimmtes Wollen zugeschrieben, als wären sie Individuen. Und das ist gewissermaßen ja auch der Ausgangspunkt der Ideologie vom Völkerrecht, dass man diese Analogie zwischen Völkern und Bürgern als die Rechtssubjekte gewissermaßen zu einer Identität macht und beide gleichermaßen unter den gleichen Gesichtspunkten betrachten zu können glaubt. Das Verwirrende ist, wie ich meine, Kant vermag offenkundig nur auf diese Weise, indem er das Verhalten der Staaten wie das von Individuen beschreibt, seine Zweifel darüber auszudrücken, dass sie wie Individuen auch wirklich handeln, das heißt wie Bürger, die ebenso einem Souverän unterstellt sind, wie sie das von ihm gedeckte Gesetz einsehen können. Das negative Surrogat des Völkerbunds erscheint aber seinerseits wieder fragwürdig unter dem Gesichtspunkt des Definitivartikels zur Hospitalität, den Kant in dieser Schrift über den ewigen Frieden anfügt, wonach, ich zitiere, ursprünglich niemand an einem Ort der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere und darum ein Fremder nur abgewiesen werden darf, wenn es ohne seinen Untergang geschieht. Wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann, sagt Kant hier. Und würde dieser Definitivartikel praktisch umgesetzt und der Untergang des Fremden zum Kriterium, es bedeutete nichts anderes als die Abschaffung des Staats. Es gibt Texte von Max Horkheimer, späte Texte, muss ich sagen, mit dem Titel Marx heute und einen anderen über den Planeten als unsere Heimat. Und diese späten Texte Max Horkheimers zeigen, dass es sich hier um eine nicht durch die Kritik von Marx einfach auflösbare Ambivalenz handelt. Horkheimer sagt, ganz im Sinne von Marx, er bezieht sich hier aber interessanterweise auch auf Schopenhauer, dass die Menschheit auf der höchsten Stufe eines Staates nicht bedarf. Also dieses Glücksversprechen gibt Horkheimer, gibt auch der alte Horkheimer durchaus nicht auf. Die Menschheit auf der höchsten Stufe bedarf keines Staats. Und zugleich beschwört Horkheimer die Bürger des Staats und die Politiker des Staats, dass die Demokratie, ich zitiere, dass die Demokratie des Willens bedarf, den eigenen Staat dahin zu bringen, der Herstellung der rechten Ordnung im Inneren wie im Äußeren, zu Hause wie in der Welt, nach besten Kräften zu dienen. Also da gibt es dann doch den Staat und es ist auch ein bestimmter Wille nötig, um den Staat dahin zu bringen, ein politischer Wille. Und dann schließt er aber doch damit wieder, dass Heimat, so wie er sie versteht, der Planet schlechthin sein soll. Horkheimer hebt also zuletzt die Trennung der Staatenordnung in Inneres und Äußeres wieder auf, damit jene Solidarität entstehe, ich zitiere, die der menschlichen Situation gemäß ist, dass alle, aus welchem Teil der Erde sie immer stammen mögen, endliche durch ein Ziel verbundene Wesen sind. Und das Ziel lautet, das Leid zu bekämpfen, in Freiheit zu leben, die Wahrheit zu erkennen und nach Kräften zu verwirklichen. Nun, der Unterschied zu Kant besteht allerdings darin, dass Kants eigener Begriff der Aufklärung erst wirklich von Horkheimer beim Wort genommen wird und so jederzeit und unter allen Umständen voraussetzt, was bei Kant eben nicht der Fall ist, dass allein das Individuum sich des eigenen Verstands bedienen und solidarisch sein kann, dass nur einzelne Individuen durchs gemeinsame Ziel, das Leid zu bekämpfen, in Freiheit zu leben und die Wahrheit zu verwirklichen, sich verbunden wissen können. Und die ganze Problematik von Kants Schrift liegt, wie ich es sehe, in der Analogie zwischen Völkern und Individuen, Staaten und Bürgern. Und das setzt sich dann fort auf unselige Weise in der liberalen Staatstheorie im 19. Jahrhundert und insbesondere dann bei Kelsen, wie ich noch zeigen möchte, und endet dann desaströs in der Theorie von Jürgen Habermas. Kant tendiert beständig dazu, die Hoffnung, die er doch allein auf Individuen setzt, wenn er seine berühmte Definition von Aufklärung, wenn er vom Ausgang aus der Unmündigkeit spricht und das Selbstdenken jedes Einzelnen zum Ausgangspunkt nimmt, dann doch auf die Staaten zu übertragen sucht, ja, und stellt sich die fortwährend freie Assoziation, so nennt er das, als eine von Staaten oder Völkern vor, weil er zugleich weiß, dass ein rechtlicher Zustand außerhalb der Staaten nicht eben auf Zwangsgesetze gegründet sein kann, weil er weiß, dass es dieses übergeordnete Gewaltmonopol, das diese Zwangsgewalt ausübt, nicht geben kann. Noch wo er zurückscheut vor den Konsequenzen seiner eigenen Hoffnung, den Konsequenzen seines frommen Wunsches, zeigt sich diese Problematik und die Angst vor der Möglichkeit eines Weltsouveräns ist kaum jemals prägnanter ausgedrückt worden, das muss man Kant eben wieder zugute halten, als in dieser berühmten Schrift zum ewigen Frieden. Nur wird diese Stelle gerne überlesen. Es heißt da, die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler voneinander unabhängiger Staaten voraus. Und obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, so ist doch selbst dieser nach der Vernunftidee besser als die Zusammenschmelzung derselben der Staaten, die Zusammenschmelzung der Staaten durch eine die andere überwachsende Macht, weil die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen und ein seelenloser Despotismus, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, immer mehr zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses das Verlangen jedes Staats, sagt Kant, das Verlangen jedes Staats, auf diese Art sich in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, dass er womöglich die ganze Welt beherrscht. Im Grunde geht es, wenn Kant von den Menschen spricht, natürlich um die wahren Besitzer. Das wird deutlich, wenn es im Anschluss an die Stelle heißt, es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt, weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte. So sehen sich Staaten gedrungen, den edlen Frieden zu befördern und wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb in beständigen Bündnisse ständen. Und hier formuliert, gestützt auf den Handelsgeist und auf die Geldmacht, Kant wiederum seine utopische Perspektive. Indem Kant aber von Menschen und nicht von Warenbesitzern spricht, indem er den Status der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft zum Verschwinden bringt, die Konstitution dieser Gesellschaft, verleiht er der Fähigkeit, sie jederzeit als Einzelne zu sehen, verliert er die Fähigkeit, sie jederzeit als Einzelne zu sehen und nicht mit Völkern zu verwechseln. Der Handelsgeist bemächtigt sich jedoch des Volks, müsste man sagen, wenn man von Volk hier sprechen möchte. Der Handelsgeist bemächtigt sich jedoch des Volks, früher oder später, jedenfalls aber durchaus als Zwang des einzelnen Individuums, das sich genötigt sieht, Waren zu produzieren und zu verkaufen oder eben die eigene Arbeitskraft zum Markte zu tragen. So zuverlässig ist die Geldmacht, von der ja Kant spricht, dass kein Individuum diesem Zwang entgeht. Das heißt, der Staaten bemächtigt sich der Handelsgeist nur durch die einzelnen Warenbesitzer hindurch, die zusehen müssen, dass sie ihr Hab und Gut und ihre Löhne in Sicherheit bringen. Und diese Differenz zwischen Staat und Bürger lässt Kant eben durch die Rede vom Volk verschwinden. Was den einzelnen Bürger bewegt, wird plötzlich zum Motiv eines Volks, mit dem der Bürger sich identifiziert. So entsteht die absurde, aber allgemein verbreitete Vorstellung, dass die Beförderung des Handels den Frieden sichert. Sie entspricht dem Optimismus der Aufklärung und doch betreibt sie, indem sie vom Volk und nicht mehr vom Individuum spricht, auch Verrat an der Aufklärung, deren Optimismus Gotthold Ephraim Lessing noch anders als Kant, nämlich ganz im Sinne des Individuums und nicht des Vaterlands, zu begründen wusste. Und so schließe ich mein Kant-Kapitel mit einem Lessing-Zitat. Und zwar heißt es hier suggestiv, als ob die Natur mehr die Glückseligkeit eines abgezogenen Begriffs wie Staat, Vaterland und dergleichen sind, als die Glückseligkeit jedes wirklich einzelnen Wesens zur Absicht gehabt hätte. Lessing formuliert hier natürlich das Gegenteil vom Pessimismus der Theorie des Thomas Hobbes, nicht? Da ist tatsächlich dieser Optimismus der Aufklärung spürbar. Wenn die Natur die Glückseligkeit zur Absicht hätte. Aber was ihn mit Hobbes unmittelbar verbindet, und das ist das Bemerkenswerte an dieser Stelle und von Kant unterscheidet, ist, dass er konsequent vom Individuum ausgeht und nicht vom Volk, nicht von einer Gemeinschaft, sondern vom einzelnen Individuum. Und das macht Hobbes auch. Und das ist der aufklärerische Charakter. Das bestimmt den aufklärerischen Charakter der politischen Theorie von Hobbes jenseits der Frage Optimismus, Pessimismus, jenseits der Frage, in welcher Weise jeweils die Warenbesitzer anthropologisiert werden, nicht? Ob als Wölfe, wie bei Hobbes, oder als von der Natur zur Glückseligkeit bestimmte Wesen. Die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurde nicht selten als Versuch betrachtet, diese Schrift über den ewigen Frieden von Kant in die Praxis umzusetzen. Wenn man sich das aber auch hier genauer ansieht, dann erkennt man, dass in dieser Politik letztlich auch die Ambivalenzen dieser Schrift realisiert wurden. was ihr von deutschen Ideologen dann gerne als Halbherzigkeit ausgelegt wurde. Also wie allgemein bekannt ist, Präsident Woodrow Wilson initiierte ja den Völkerbund, aber die Vereinigten Staaten von Amerika traten dann doch nicht diesem Bund bei. Die Zweifel überwogen offenbar, das Vertrauen war zu gering, dass jemals die Herrschaft des Gesetzes ohne von einem Souverän gedeckt zu werden, nur auf dem Konsens der Regierten beruhend etabliert werden könnte. Und so zog also dieser Souverän, die Vereinigten Staaten von Amerika, sich vom selbst geschaffenen Friedensprojekt zurück, in dem nur wenig bewussten Drang, die eigene Handlungsfähigkeit zu bewahren, wodurch allerdings dann auch die Vorstellung entstehen konnte, die nach dem Zweiten Weltkrieg virulent wurde und die ich schon angesprochen habe, die Vorstellung nämlich, die USA wären jene souveräne Macht, die außerhalb des Gesetzes stehend und die anderen Nationen regierend dieses Gesetz, das internationale Recht auch zu garantieren, vermöge. Was macht die deutsche Ideologie daraus? Sie beseitigt die Widersprüchlichkeit der Kantschen Philosophie und der amerikanischen Praxis. Und das versuche ich in meinem Buch dann im Einzelnen an der Rechts- und Staatstheorie von Hans Kelsen zu zeigen. Da heißt es 1920 in seiner Schrift über das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, die Souveränitätsvorstellung muss radikal verdrängt werden. Und Souveränität, das muss man erläuternd hinzufügen, Souveränität ist für Kelsen nur eine Vorstellung, nur ein Hirngespinst in den Köpfen der Menschen. Und so gesehen, unter diesem Prätext betrachtet, erscheint Kelsens Buch wie die Grußbotschaft eines anarchistischen Juristenverbands zur ersten Völkerbundversammlung. Die Souveränität muss radikal verdrängt werden. Dann ist der ewige Friede herbeigeführt. Völkerrecht und staatliches Recht haben, so Kelsen, dieselbe Quelle in Gestalt der Rechtssätze. Auf welche Weise sie im Übrigen zustande gekommen sind und wodurch sie reproduziert werden, bleibt selbstverständlich außerhalb der juristischen Betrachtungsweise, und Kelsen kann wirklich als ein Theoretiker gesehen werden, der diese juristische Betrachtungsweise dergestalt zuspitzt, dass sie zu sich selber kommt. Da Völkerrecht und staatliches Recht derselben Quelle entspringen, sind beide gleichermaßen objektives, echtes Recht. Also da werden sie zunächst noch gleichgesetzt. Wobei Kelsen hier schon deutlich macht, dass sie ineinander übergehen und das Subjekt des einen kann ebenso das des anderen sein. Kelsen behauptet eben auch die Hinfälligkeit der These, dass nur Staaten, nicht aber Menschen Subjekte des Völkerrechts seien. Er sagt also, und auch das übernimmt Habermas von ihm, Menschen können genauso wie Staaten Subjekte des Völkerrechts sein, sind genauso wie Staaten Subjekte des Völkerrechts. So wie der Bürger als Zurechnungspunkt keinen Leib besitzt, als Rechtssubjekt und damit als Zurechnungspunkt keinen Leib besitzt, so der Staat kein Territorium. Kelsen stellt in Abrede, dass der Begriff des Staats durch Gebietshoheit bestimmt werden könnte. Es klingt zwar wie ein schlechter Scherz, was er gegen die herkömmliche staatstheoretische Binsenweisheit einzuwenden hat, nämlich dass auf ein und demselben Territorium ja nur ein einziger Staat Machthaber sein könne, aber gerade darin tritt seine Intention unmittelbar hervor. Es entfalten, so wendet Kelsen nämlich ein, gegen diese Binsenweisheit auf ein und demselben Gebiet sehr häufig zwei Staaten ihre Macht. Man denke etwa an ein Schlachtfeld. Es darf also durchaus nicht in Betracht kommen, dass ein Territorium erst einmal erobert werden muss, damit darauf der Souverän herrschen kann und garantiert, dass der Rechtssatz gilt. Diese Geometrie der totalen Rechtserscheinung, wie Kelsen das selber sehr treffend bezeichnet, seine Methode, Geometrie der totalen Rechtserscheinung, ist also dazu da, von den Gewaltverhältnissen zwischen den Staaten konsequent abzusehen. Die Rechtsnatur des Völkerrechts ergibt sich für Kelsen nicht eigentlich aus dem Fehlen oder Nichtfehlen des Zwangsmoments bei diesen Normen, sondern prinzipiell schon daraus, ob Völkerrecht und staatliches Recht von ein und demselben, und zwar von einem juristischen Standpunkt aus, begriffen werden können. So gesehen ist die reine Rechtslehre, die den Begriff eines vom Recht verschiedenen Staats, also eines Souveräns, auflöst, eine Staatslehre ohne Staat, auch das hat Kelsen einbekannt mit dieser Formulierung, eine Staatslehre ohne Staat. Und der Begriff Souveränität, soweit er nicht die Ausschließlichkeit der Geltung der positiven Rechtsordnung bezeichnet und also identisch mit der Positivität des Rechts ist, nur eine wahrhaft tragische Maske, sagt Kelsen, hinter der sich Herrschaftsansprüche verschiedenster Art verbergen, also anachronistische Herrschaftsansprüche feudaler Natur oder welcher Herkunft auch immer. Die Analogie zwischen Bürgern und Staaten, Individuen und Völkern liegt seit jeher allen Konzeptionen zum Völkerrecht bzw. zum internationalen Recht zugrunde. Das ist die wirkliche Geometrie, die hier in dieser Analogie zur Geltung kommt. Das hat ja wirklich einen geometrischen Charakter, wenn man die Staaten in Analogie zu den Bürgern betrachtet. Ideologiekritik hat jedoch zu zeigen, wo die bloße Analogie zu einer Identität verklärt wird. Ich habe das bei Kant schon angedeutet, während etwa Kant aber noch zögerte, Staaten einfach als Bürger zu betrachten, wodurch er selbst schwankend wurde, was die Aussichten auf den ewigen Frieden betrifft, vollendet der Neukantianer Kelsen diese Identifikation zwischen Staaten und Individuen und löscht alles aus, was noch an eine Differenz, ein nicht identisches zwischen dem Leben der leibhaftigen Menschen und der Existenz ihrer politischen Zwangsapparate erinnert. Es ist allerdings, und auch das habe ich schon antizipiert, es ist allerdings das Prinzip der juristischen Betrachtungsweise vom Individuum abzusehen zugunsten der Rechtsperson. Und insofern treibt einfach Hans Kelsen die juristische Betrachtungsweise nur in das Extrem, indem sie dann als solches ihrem Wesen nach erkannt werden kann. Abzusehen zugunsten also des Zurechnungspunktes, und insofern hat die reine Rechtslehre sie wahrhaft auf diesen Punkt gebracht, indem sie Staat und Individuum identisch setzte. Aber Kelsens Argumentation konzentriert sich zugleich mit Aplomb darauf, gerade den Staat als Person zu betrachten, ja ihn als die eigentliche Rechtsperson ins Treffen zu führen. Das ist dieser Überschuss sozusagen, der mich da besonders interessiert. Er sagt, der Staat ist die Rechtsperson kat exochen. Also es mag juristisch ja nichts daran hindern, den Staat als Rechtsperson zu sehen. Das ist sozusagen auch der Tribut, den man an die akademische Arbeitsteilung zahlen muss, wenn man sich in das juristische Denken hineinbegibt. Man kann sich aber fragen, was drängt dazu, ihn als Rechtsperson katexochen zu statuieren, wie das Kelsen tut. Und Kelsen tut es eben, das heißt, er verwendet den juristischen Standpunkt dazu, den Primat des Völkerrechts durchzusetzen gegenüber der Souveränität der Staaten. Die Autorität, die er annimmt, um diesen Primat des Völkerrechts durchzusetzen, verfügt über keinerlei Gewaltmonopol, sondern ist nur ein Beziehungspunkt. Der Beziehungspunkt wird gesetzt damit, ich zitiere Kelsen, die Staatsordnung, über der die Völkerrechtsordnung steht, auch ihren eigenen Untertanen gegenüber nicht mehr als höchste, nicht mehr als souverän bezeichnet werden kann. Also so löst Kelsen die Souveränität, das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat, zwischen Bürgern und Souverän auf, indem er die Völkerrechtsordnung einfach darüber etabliert. Und in meinem Buch führe ich das dann noch des Langen und des Breiten aus. Jedenfalls lässt sich schon nach dem, was ich jetzt hier ausgeführt habe, erkennen, denke ich, dass Kelsen das Aufklärungspotenzial vollständig liquidiert, das alle Staatstheorien seit Hobbes besaßen, soweit sie eben nicht von Glaubensgemeinschaften und Völkern, sondern vom einzelnen Individuum, von den einzelnen Individuen ausgingen und nur in Bezug auf diese, auf die Individuen, also die wahren Besitzer, die Funktion des Staates und des Rechts bestimmt wissen wollten, in welcher Weise sie die wahren Besitzer auch anthropologisierten. Das steht hier jedenfalls nicht zur Debatte, das wird in meinem Hobbes-Kapitel dargelegt. Die Gemeinschaft gleichberechtigter Staaten hingegen, wie sie Kelsen vom Völkerrecht konstituiert sieht, unterwirft das Individuum geradewegs der Gemeinschaft innerhalb des Staats, weil diese Gemeinschaft als Subjekt des Rechts nicht nur ihm gleichgestellt und als Volk identifiziert wird, also dem Individuum gleichgestellt, und als Volk identifiziert wird, vielmehr zur eigentlichen Rechtsperson aufsteigt. Gleichheit wie Vielfalt der Völker rangieren damit vor Gleichheit und Vielfalt der Individuen. Die Ideologie des multikulturellen Zusammenlebens antizipierend erblickt der Rechtstheoretiker in diesem Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum, und am Ende seines Buchs spricht er das wortwörtlich aus, Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum, und Kelsen erblickt darin einen der wenigen wirklich wertvollen und unbestrittenen Bestandteile des neuzeitlichen Kulturbewusstseins. Und Hans Kelsen wird als der große liberale Staatstheoretiker betrachtet. Er hat ja auch an der österreichischen Verfassung mitgearbeitet und hat sich da auch bemüht, diese liberale Auffassung niederzulegen, also diese liberale Auffassung zu verwirklichen in der Verfassung, aber mit seiner Konzeption des Völkerrechts höhlt er gewissermaßen diese Setzung wieder aus, nimmt es eigentlich wieder zurück. Nimmt all das zurück, wofür er sich als Verfassungstheoretiker im engsten Sinne eingesetzt hat. Und das erinnert auch an die fatale Auffassung vom Ausnahmezustand, die Kelsen formuliert hat. Er war ja ganz stolz darauf, dass seine Konzeption der österreichischen Verfassung, der Verfassung der Ersten Republik, den Ausnahmezustand ausschließt. Und man weiß, was das genützt hat. Das war die Konsequenz daraus, dass die Souveränitätsvorstellung radikal verdrängt werden muss, wie Kelsen das formulierte, damit der Staat als die Rechtsperson katexochen erscheinen kann. Und hier sah Kelsen nach dem Ersten Weltkrieg das Feld, auf dem die entscheidenden Auseinandersetzungen der Gegenwart stattfinden sollten, und hier erwartete ihn schon sein logischer Gegner, nämlich Carl Schmitt. Und diese Debatte zwischen Carl Schmitt und Kelsen in den 20er Jahren, die ja eigentlich die wichtigste staatstheoretische Debatte war am Anfang des 20. Jahrhunderts, die versuche ich im ersten Kapitel, also in dem Kapitel nach dem Abschnitt über Kant, nachzuvollziehen und im Einzelnen zu explizieren und darüber jetzt noch einige wenige Andeutungen, was die Resultate betrifft dieser Auseinandersetzung, wenn man sie liest vor dem Hintergrund der Hobbeschen und der Marxschen Theorien. Also, Carl Schmitt tritt auf in den 20er Jahren als der große Kritiker der liberalen Theorien, als der große Kritiker von Hans Kelsen. Er zitiert auch diesen berühmten Satz, die Souveränitätsvorstellung muss radikal verdrängt werden, aber er wendet sich keineswegs gegen den Ursprung von Kelsens Argumentation, die vom Verhältnis zwischen Staat und Völkerrecht ausgeht, sondern gegen ihr Resultat, die Leugnung eben des Souveräns, die Verdrängung des Souveräns. Schmitt rückt eigentlich die ganze völkerrechtliche Problematik beiseite, die ja bei Kelsen sozusagen den Kern bildet. Er rückt diese ganze völkerrechtliche Problematik einfach beiseite, behält sie sich für später auf. Später dann kann man das in seiner Großraumtheorie nachlesen, was daraus wird bei ihm, und betritt mit der Geste eines auferstandenen Hobbes, eines wiederauferstandenen Hobbes, die Bühne der Staatsrechtsdebatten der 20er Jahre, und zwar mit dem berühmten Satz, den sicherlich alle kennen: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das setzt er der Verdrängung des Souveräns entgegen, den Ausnahmezustand, und der Souverän ist einfach derjenige, der darüber entscheidet. Der Ausnahmezustand bezeichnet aber, wenn man ihn nicht fetischisiert, nichts anderes als den in den Staat selber einbrechenden Naturzustand. Naturzustand, so heißt bei Hobbes und Hegel das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten. Also diesen Zustand, der zwischen den Staaten unabdingbar ist, das Gewaltverhältnis, folgt man Hobbes und eben auch Hegel. Also, Ausnahmezustand bezeichnet die im Inneren des Staats entfesselten Gewaltverhältnisse, die im Äußeren prinzipiell gar keine Fessel kennen. Schmitt will jedoch in seiner politischen Theologie nur über den Bürgerkrieg reden, den es mit Hilfe des Souveräns zu bannen gelte. Das war ja auch die Zeit, nicht nach dem Ersten Weltkrieg, die Zeit des Bürgerkriegs, der Revolutionen, muss ich hier nicht gesondert hervorheben. Die politische Theologie, wie sie Schmitt formuliert, lässt den Zusammenhang zwischen der Gewalt über die Bürger und dem Verhältnis zwischen den Staaten verschwinden. Sie unterdrückt, dass die Entscheidung des Souveräns aus diesem Verhältnis heraus, aus diesem Verhältnis zwischen den Staaten heraus, das heißt unter dessen Voraussetzungen allein möglich ist, und sie unterdrückt es, damit diese Gewalt umso strahlender erscheint, die Gewalt, die der Souverän anwendet gegenüber seinen Bürgern, damit diese Gewalt umso strahlender erscheint und der Souveränitätsbegriff die religiöse Bedeutung gewinnt, auf die es Schmitt abgesehen hat. Das heißt ja nicht zufällig politische Theologie. Nur so kann Schmitt die für alles weitere ausschlaggebende, ich zitiere, Reduzierung des Staats auf das Moment der Entscheidung vornehmen, auf eine reine, nicht resonierende und nicht rechtfertigende, also aus dem Nichts geschaffene absolute Entscheidung. So wird das hier formuliert von Schmitt mit diesem begrifflichen Getöse, das in der politischen Theorie gerne unter dem Schlagwort Dezisionismus abgebucht wird. Von diesem begrifflichen Getöse bleibt aber nicht viel übrig, wird nur ein einziger Gedanke darauf verwandt, und den sucht man aber in der ganzen umfangreichen Literatur über Carl Schmitt durchaus vergeblich, wird nur ein einziger Gedanke darauf verwandt, dass eine solche aus dem Nichts geschaffene Entscheidung, die sich gar nicht auf die anderen Staaten beziehen muss, folgt man Schmitt, dass diese Entscheidung die anderen Staaten strukturell durchaus voraussetzt, so wie das Geld, das man für eine Ware ausgibt, die zu kaufen eine Entscheidung verlangt, die desgleichen aus dem Nichts kommt, könnte man sagen, das Kapital voraussetzt. Wenn also Schmitt sagt, der Souverän schaffe und garantiere die Situation als Ganzes in ihrer Totalität, Nicht? Da hat man auch wieder dieses begriffliche Getöse. Weil er eben das Monopol der letzten Entscheidung habe, dann zeigt sich die existenzialistische Wendung in der Staatstheorie ganz deutlich. Georg Lukács, der ja zur selben Zeit sein berühmtes Buch Geschichte und Klassenbewusstsein publiziert hat, oder dieses Buch zur selben Zeit verfasst hat und wenig später publiziert hat, Georg Lukács hat ja in dieser Untersuchung den Hegelschen Totalitätsbegriff so weit entmystifiziert, als er in ihm, in diesem Totalitätsbegriff, die total gewordene Wahnform wiedererkannte mit Marx. Er hat also Hegel mit Marx gelesen. Der nächste Schritt wäre eine Staatskritik gewesen, der Georg Lukács sich allerdings verschloss, weil er sich der Leninschen Partei anschloss. Der nächste Schritt wäre eine Staatskritik gewesen, die den Souverän als diese Instanz begreift, welche das Kapitalverhältnis als Ganzes in seiner Totalität schafft und garantiert, um Karl Schmitts Ausdrucksweise zu verwenden. Aber diesen Souverän gibt es nur in der Mehrzahl oder besser als Verhältnis der Staaten zueinander. Und nur als ein solches Verhältnis, und das bedeutet mit Hobbes und Hegel gesprochen Naturverhältnis, also Gewaltverhältnis, nur als ein solches Verhältnis verkörpert der Souverän die Verwertung des Werts. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann man also sagen, der Souverän ist nur die andere Seite des Kapitalverhältnisses. An die Stelle des Kapitals ist bei Schmitt jedoch die Situation gesetzt. Er spricht von Situation, nicht? Da zeigt sich das Existenzialistische. Der deutsche Existenzialismus bereits in der politischen Theorie. Auf diese Weise kann der Souverän isoliert aus dem Zusammenhang der anderen Staaten herausgelöst werden. Und da ist nichts auf der Erde als der Souverän und seine Entscheidung, die aus dem Nichts kommt. Die Menschen sind bloß das Material, in dem diese Entscheidung sich niederschlägt. Soweit sie sich jedoch mit dem Souverän identifizieren können und dürfen, das ist ja dann die entscheidende Frage, die Karl Schmitt dann in ganz bestimmter Weise beantwortet hat, wie man sich schon denken kann, als er dann sich zu den Nationalsozialisten bekannte. Soweit die Menschen sich jedoch mit dem Souverän identifizieren können und dürfen, rücken sie selbst in die Position des Souveräns ein. Das aber verlangt von ihnen, dass sie ihren eigenen Leib als bloßes Material begreifen und bereit sind, ihn für den Souverän zu opfern. Diese Bereitschaft heißt im Deutschen jedoch das Volk oder die Volksgemeinschaft. Und wirklich lässt die politische Theologie von Karl Schmitt das Verhältnis der Staaten zueinander im Begriff des Volks einfach verschwinden, und zwar im selben Maß, als diesem Volk der Status eines Souveräns zugestanden wird. Denn das Volk wird definiert von Karl Schmitt als diejenigen, die sich widerspruchslos mit dem Volk identifizieren dürfen. Das ist die Tautologie der deutschen Ideologie oder der Nazi-Ideologie. Das Volk wird definiert als diejenigen, die sich widerspruchslos mit dem Volk identifizieren dürfen. Was als Volk bezeichnet wird, ist die Verkörperung der widerspruchslosen Identifikation, Identität ohne Nichtidentisches, Verkörperung des Nichts, aus dem ja auch die absolute politische Entscheidung geschaffen werden soll. So verschwindet der sterbliche Gott, wie Hobbes den Staat bezeichnet, in einem unsterblichen Gott. So verschwindet der Staat im Volk. Und am Staat selber, und da ist ja Schmitt ganz nahe schon bei Adolf Hitler, nicht, der den Staat ja auch nicht für sich selbst als irgendetwas betrachten kann, sondern für den der Staat immer nur das Instrument für die Volksgemeinschaft sein darf. Im Unterschied zum italienischen Faschismus, wo der Staat, der totale Staat selber als der oberste Wert fungiert. Bei Hitler und bei Schmitt ist der Staat nur ein Instrument für die Gemeinschaft. Und am Staat selber interessiert Schmitt letztlich doch nur eine bestimmte Befugnis, auf die der Souverän seit je das Monopol beansprucht, seine Möglichkeit, ich zitiere, von Angehörigen des eigenen Volkes Todesbereitschaft und Tötungsbereitschaft zu verlangen. Dass Schmidt vom eigenen Volk spricht, zeigt schon, dass er den Staat identisch mit dem Volk denkt und dass er seine einzige Aufgabe darin sieht, die Widerspruchslosigkeit, die reine Identität, das Nichts durchzusetzen, den reinen, von allem gereinigten Volksbegriff. Mit Hobbes' Leviathan, ich hoffe, das ist jetzt auch schon deutlich geworden, verhält es sich genau umgekehrt. Hobbes hat mit dem politischen Status eines in territorialer Geschlossenheit organisierten Volkes, so wie Schmidt den Staat definiert, übrigens gar nicht so weit entfernt von Max Weber, Hobbes hat mit diesem politischen Status eines in territorialer Geschlossenheit organisierten Volkes nichts zu tun. Nicht das Volk, sondern das einzelne Individuum ist für Hobbes Ausgangspunkt alles politischen Denkens und Handelns. Und was in seiner Sicht, in Hobbes' Sicht, das Individuum mit anderen identifizierbar macht und gleichsetzt, ist nicht seine Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern die einem jeden Einzelnen als Einzelnen gegebene Ability to kill, die Fähigkeit, den anderen umzubringen, verbunden mit dem gleichfalls ubiquitären Drang, Macht zu akkumulieren. Dadurch allein sehen sich die Individuen bei Hobbes wechselseitig zu Verträgen gezwungen, woraus dann das Ungeheuer entsteht, der Leviathan. Um das noch einmal zusammenfassend zu sagen. Bei Schmidt hingegen fällt das Politische mit dem Volk in eins. Nicht der Staat, sondern die politische Einheit ist für ihn das Primäre, was auch immer diese Einheit sein mag. Einst war es die religiöse Idee, jetzt ist es das Volk, später ist es dann eine andere Gemeinschaft. Diese Einheit wird dem Souverän vorausgesetzt und damit ist eigentlich ein Gegensouverän entworfen, in dem Sinn, in dem Manfred Dahlmann den Begriff geprägt hat, den Begriff vom Gegensouverän. Der Souverän als derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet, wird also zum Ausnahmezustand, der über den Souverän entscheidet. Bei Schmidt heißt dieser Zustand bald nach 1933 auch nicht mehr Staat, sondern Reich. Oder Großraumordnung oder Nomos, das kann ich hier jetzt nicht weiter ausführen. Der scheinbar emphatische Bezug zu Thomas Hobbes war nur eine ephemere Argumentationsfigur bei Carl Schmitt, ein Mittel zum Zweck, so wie für Schmitt der Staat nur ein Mittel zum Zweck der Vernichtung ist. Der politische Theologe erklärt sich zum Advokaten des Souveräns, um den Souverän abzuschaffen. Nur noch ganz kurz, ich komme schon zum Schluss. Und zwar eine kurze Passage vom Ende dieses Kapitels über Kant, Schmidt und Kelsen. Die Großraumordnung des Islam hat ja mittlerweile das Erbe von Carl Schmitt angetreten. Darüber kann man dann im letzten Kapitel meines Buchs genaueres nachlesen. Und diese Großraumordnung des Islam besteht, wie man weiß, auf der einen Seite aus dem Haus des Krieges und auf der anderen Seite aus dem Haus des Friedens. Und auch diese Großraumordnung des Islams ist gegen den glaubenslosen Staatsgedanken des 19. Jahrhunderts gesetzt. So hat schon Carl Schmitt die liberale Staatstheorie diffamiert, ist gegen den glaubenslosen Staatsgedanken des 19. Jahrhunderts gesetzt, also gegen die Trennung von Kirche und Staat. Gegen sie setzt der Islam die Weltbefriedung durch die politische Herrschaft der Umma über den Erdball. Wieder war es Hans Kelsen, der den Friedfertigen, die den totalen oder heiligen Krieg im Auge haben, alle rechtstheoretischen Hindernisse aus dem Weg räumte, auch wenn er es gewiss nicht wahrhaben wollte. Er selbst musste ja ins Exil gehen, als Jude verfolgt und von Carl Schmitt sogar als Inbegriff des jüdischen Denkens oder der jüdischen Staatstheorie diffamiert. Er ist dann später mit seinen Kommentaren zu den United Nations hervorgetreten. In seinem Kommentar zur UNO-Charta, den er 1950 publizierte, kritisiert Kelsen gerade jene inneren Strukturen der UNO-Organisation, die noch den Charakter eines von souveränen Staaten geschaffenen Kriegsbündnisses bewahren. Er konzentriert sich also auf den Sicherheitsrat mit seiner Kritik und beanstandet, dass hier nach freiem Ermessen Zwangsakte angewandt werden können, und dringt darauf, diese Zwangsakte, die rein politischer Natur seien, in vollständig rechtlich geregelte Zwangsakte zu verwandeln. Also wieder dieselbe Argumentation, die er hier anwendet. Erst dann wäre eben die Souveränitätsvorstellung radikal verdrängt und der Weltsouverän könnte endlich Einzug halten. Einzug hält aber zunächst die Europäische Union, wie wir wissen, und mit ihr der schon vielfach mit polemischen Seitenhieben von mir versehene Jürgen Habermas, der in Personalunion von Kant und Kelsen den frommen Wunsch und den Verdrängungswunsch zur Deckung bringt und als deutscher Ideologe des Weltsouveräns auch die leerstehende Kanzlei des Weltgeistes bezieht, auf deren Balkon er den versammelten Nationen Folgendes kundtut. Der Sicherheitsrat muss sich an justiziable Regeln binden, also ganz im Sinne von Kelsens Kritik an der UNO, der Sicherheitsrat muss sich an justiziable Regeln binden, die allgemein festlegen, wann die UNO zum Eingreifen berechtigt und verpflichtet ist. Der Redner selbst hat ja schon längst vorgeführt, wie das geht, als er sich darauf festlegte, für den Krieg in Jugoslawien und gegen den im Irak zu votieren. So wäre die Weltorganisation schon heute Volks- und Völkergemeinschaft in einem, wenn sie endlich, so Habermas, als eine Gemeinschaft von Staaten und Bürgern betrachtet wird. Also auch hier hat er eigentlich wieder alles von Kelsen, eine Gemeinschaft von Staaten und Bürgern gleichermaßen. Auf die Staaten kann nicht ganz verzichtet werden, aber nur, weil sie, egal was im Inneren mit ihren Bürgern geschehen mag, im Äußeren die Friedensordnung voranbringen können. Ich zitiere Habermas, die Bezugnahme auf die staatlichen Aktoren wird der starken Stellung gerecht, die diese als die treibenden Subjekte der Entwicklung in einer globalen Rechts- und Friedensordnung behalten werden. Während, so Habermas weiter, die Bezugnahme auf die Individuen, auf die eigentlichen Inhaber des Weltbürgerstatus verweist. Also die Individuen sind die eigentlichen Inhaber des Weltbürgerstatus. Als Inhaber dieses Weltbürgerstatus dürfen sich insbesondere die Ehebrecherinnen und Homosexuellen fühlen, auf die der starken Stellung der staatlichen Aktoren wegen Steinigung und Galgen warten. Auch wenn Tariq Ramadan, mit dem Habermas gern diskutiert, für ein Moratorium der Exekutionen eintritt. Diese kundgemachte Konstitutionalisierung des Völkerrechts weise, so der hohe Redner auf dem Balkon in die Ferne blickend, ich zitiere, eher als in Richtung einer gewaltmonopolisierenden Weltrepublik, in die Richtung eines auf supranationaler Ebene sanktionierten Friedens und eines auf supranationaler Ebene sanktionierten Friedens- und Menschenrechtsregimes, das mit einer fortschreitenden Pazifizierung und Liberalisierung der Weltgesellschaft die Voraussetzungen für eine auf transnationaler Ebene funktionierende Weltinnenpolitik ohne Weltregierung schaffen soll. Oder etwas kürzer, mit Karl Kraus gesprochen, weist in die Richtung zur Herstellung des allgemeinen Chaos. Danke.